nach 10 Jahren Schule steht dann fest, nichts hat er gelernt, nicht einmal richtig lesen und schreiben. Und zur Konkurrenz um die Berufe werden viele gar nicht erst zugelassen. Handwerksmeister beschweren sich dann, nicht einmal ordentliche Auszubildende bekommt man. Wir wollen jetzt nicht die Sorgen der Handwerksmeister teilen. Wir wollen auch nicht in die Klage einstimmen, die im Fernsehen zu hören ist. Man macht nicht genug Druck. Wie hat es gestern geheißen in einer Sendung? Man muss unten Druck machen, damit oben was rauskommt bei den Schülern, hat ein Betriebsrat gesagt. Nein, in so etwas wollen wir nicht einstimmen. Wir wollen heute uns Gedanken darüber machen und euch, unsere Hörer, mit unseren Gedanken vertraut machen, was wir uns gedacht haben zum Lernen unter dem Diktat der Note. Also, Lernen unter dem Diktat der Note.
Ja, Andreas hat schon erwähnt, die häufig öffentlich beklagten Resultate der Schulausbildung, die haben was mit der Schule zu tun. Unsere Aufklärung soll dazu beitragen, zu der Frage, unter anderem, haben die Schüler, die wenig oder nichts gelernt haben, die Schule nicht ordentlich genutzt? Oder hat das Ergebnis, das missliebige Ergebnis, vielleicht etwas mit der Schule und ihrer Organisation zu tun? Vielleicht mal ganz einfach begonnen zur Hinführung zum Thema. Es soll ja vorkommen, dass Leute sich vornehmen, was zu lernen. Vielleicht wollen sie Italienisch lernen oder Skifahren oder was auch immer. Das organisieren sie dann, sie beschaffen sich Lehrer und Lernmaterial und wenn es gut geht, können sie es irgendwann auch und wissen, was nötig ist, um dies oder jenes zu tun. Auf die Idee, dass sie dafür Noten bräuchten, kommen sie mit Sicherheit nicht. Dieselben Leute, wie überhaupt jeder hierzulande, finden es aber absolut normal, dass das in der Schule ganz anders ist. Da wird das verordnete Lernen benotet, sodass man im Unterricht für gute Noten lernt und mit schlechten Noten für Wissenslücken bestraft wird. Deshalb widmen wir uns heute einmal der Frage, was die Noten mit dem Lernen zu tun haben und warum es sie überhaupt gibt.
Gut, also das wollen wir in ein paar Schritten auseinandernehmen, was dieses Lernen unter dem Diktat der Note, also das heißt das Lernen, wie es in der Schule stattfindet, alles heißt. Und wir wollen das richtig in die einzelnen Schritte zergliedern, wie die Lernvermittlung in der Schule stattfindet, damit praktisch an jedem Punkt deutlich wird, was da eigentlich die Absurditäten sind, wenn man das von dem Standpunkt aus betrachtet, den der Herbie gerade angesprochen hat, jemand will was lernen. Dafür taugt das Lernen in der Schule offenbar nicht besonders, sage ich jetzt nur mal so im Vorgriff. Also man kann zunächst mal, fange ich mal so an, zunächst mal kann man konstatieren, dass in dieser Gesellschaft es ganz offensichtlich für notwendig gehalten wird, dass Kinder und Jugendliche mit Wissen bekannt gemacht werden. Also sie sollen was lernen. Deswegen gibt es hier Schulen. Und der Staat verordnet bekanntlich seiner Jugend mit der Schulpflicht eine mindestens 9-jährige Ausbildung. Das heißt, die Menschen sollen also verstehen können, was in der Welt läuft, um sich in ihr zurechtzufinden, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Man muss jetzt gar nicht das Selbstlob, dass unsere Gesellschaft so, wie manche sagen, eine Wissensgesellschaft ist, das muss man gar nicht für bare Münze nehmen. Das ist in der Tat eine ziemliche Beschönigung. Allerdings schon die Existenz der zahlreichen Bildungsanstalt und der vielen ausgebildeten Lehrer und so weiter, all das deutet darauf hin, dass in der heutigen Gesellschaft die Leute Zugang zu Wissen brauchen. Einerseits. Es gibt dazu nämlich ein andererseits und das wirft ein ganz anderes Licht auf die Geschichte. Das soll dann heute das Thema sein, nämlich daran, wie in der Schule das Lernen organisiert ist, wird ersichtlich, es geht eben nicht darum, Grundbestände gesellschaftlichen Wissens zum Allgemeingut zu machen. Obwohl, man hört es ja immer wieder, die Lehranstalten genau mit dieser Behauptung antreten. Diese sogenannte, in Anführungszeichen, Wissensgesellschaft mit all ihren Bildungseinrichtungen, Lehrpersonal und so weiter, die, das ist mal quasi was vorweggenommen, was wir beweisen wollen, die produziert und verträgt offenbar auch sehr gut jede Menge von Leuten, die, ja, man muss es so krass sagen, die dumm sind, die nichts wissen, das soll keine persönliche Beleidigung dieser Leute sein, sondern die aus, was der Andreas ganz am Anfang gesagt hat, aus 8 bis 9 Schuljahren rauskommen und nichts wissen, nichts können, wie gesagt, nicht mal richtig lesen und schreiben oder die Grundrechenarten beherrschen. Gut, dafür gibt es Gründe und der Herbie wird jetzt da einsteigen, uns diese Gründe mal vor Augen zu führen.
Die erste Merkwürdigkeit, wie Wissen in der Schule vermittelt wird, besteht darin, dass die Zeit zum Maßstab des Lernerfolgs gemacht wird. Das soll heißen, alles schulische Lernen findet statt nach Maßgabe eines Zeitplans, der festlegt, wie lange der Unterricht ein bestimmtes Thema behandeln darf, wann die Behandlung des Themas also abgeschlossen sein muss. Noch bevor es mit der Wissensvermittlung losgeht, es also noch gar nicht klar ist, wie die einzelnen Schüler mit dem Stoff zurechtkommen, steht im Lehrplan erstens fest, wie viel Zeit für das Lernen und Üben zur Verfügung steht. Zweitens ist ebenfalls schon festgelegt, wann die Klassenarbeit oder Klausur fällig ist, die den Lernstoff abfragt. Das ist jedoch, entgegen dem verbreiteten Urteil über sie, keine Lernerfolgskontrolle, denn im Test geht es gar nicht um die Frage, ob auch wirklich alle Schüler den Stoff erfolgreich beherrschen. Nach der Überprüfung der Leistung ist Schluss mit dem Thema und es geht weiter mit dem nächsten Thema. Das ist naiv vom Standpunkt der Wissensvermittlung oder der Wissensaneignung betrachtet, das ist eigentlich eine Absurdität. Mit diesem Zeitregime wird ans Lernen ein völlig äußerlicher Maßstab angelegt. Um das nochmal zu verdeutlichen, dass Lernen Zeit braucht, ist die eine Sache. Das ist eine Selbstverständlichkeit und man kann sagen eine Banalität. Etwas ganz anderes aber ist es, wenn, wie in der Schule vorgeschrieben, eine bestimmte Zeit zum Kriterium dafür erhoben wird, wann Schluss ist mit dem Beibringen eines Stücks Wissen. Wenn im Unterricht eine Einheit oder ein Thema abgeschlossen ist, heißt das also überhaupt nicht, dass alle Schüler verstanden haben, worum es da ging. Der Stoff wird abgefragt, wenn die vorgesehene Zeit um ist. Insofern kommt es für die Schüler darauf an, wie schnell sie sich den dargebotenen Stoff aneignen, beziehungsweise wie viel sie davon kapiert haben oder behalten können. Und genau das will der Lehrer auch wissen, der die Klassenarbeit korrigiert. Jede Prüfung zeigt, dass es in der Klasse einige gibt, die dabei glänzend bestehen, dass andere die Aufgaben nur zum Teil oder gerade mal so halbwegs lösen können und dass wieder andere am Test und seinen Fragen scheitern. Die Schule betrachtet ihre Aufgabe definitiv auch dann als erfüllt, wenn ein Teil der Schüler das zu Lernende nur teilweise oder gar nicht begriffen hat. Wenn dann auf dieser Grundlage im Lernstoff weitergegangen wird, sorgt allein schon der Fortgang des Unterrichts dafür, dass sich bei vielen Schülern die Wissenslücken addieren und die einmal entstandenen Wissensunterschiede sich im Laufe der Schulzeit eher vertiefen als ausgleichen. Das Verfahren, Lernen pro Zeit zu organisieren, bringt also systematisch Wissensunterschiede bei den Schülern hervor und verfestigt sie. Diese Unterschiede im Wissen dokumentieren also alles andere als ein Versagen der Schule. Sie sind schlicht und einfach bezweckt.
Und das ist jetzt schon die erste Erkenntnis, die sich wirklich ziemlich von dem abhebt, was man so landläufig über die Schule denkt. Weil das, Herbie, was du jetzt am Schluss gesagt hast, heißt ja, dass die Schule Wissensunterschiede hervorbringt, und zwar richtig systematisch. Allein schon dadurch, dass nach einem bestimmten Abschnitt Schluss ist mit dem Beibringen. Und ich glaube also, wenn man sich das richtig klar macht, merkt man, wie absurd das ist. Egal, wie die Schüler das verstanden haben, einige haben es halt verstanden, aber manche auch fast gar nicht, die geht einfach im Stoff weiter. Und dass da dann die Wissensunterschiede nicht kleiner werden, sondern eher größer, kann man sich ganz einfach vorstellen, weil meistens bauen die Sachen ja auch aufeinander auf. Okay, also so findet das Lernen statt, in dieser schulisch notwendigen Form. Normalerweise würde niemand so lernen, dass er irgendwo, wenn er es noch gar nicht kapiert hat, einfach aufhört. In der Schule findet es so statt. Die Zeit ist der Maßstab für die Aneignung des Lernstoffs. Also, nächster Schritt, es geht beim Wissenserwerb nicht darum, dass man alles kapiert, sondern um Leistung. Leistung, das weiß auch jeder Schüler. Leistung, das bedeutet, es kommt darauf an, ein bestimmtes Quantum des eingeübten oder gelernten Stoffs pro Zeit intus zu haben. Nochmal so von diesem etwas ungewöhnlichen Blickwinkel aus beleuchtet, wiederum ein recht absurdes Urteil, wenn die Schule feststellt, zum Beispiel der Schüler beherrscht das Multiplizieren nur zur Hälfte oder ein anderes Thema nur zu einem Drittel. Unbefangen betrachtet ist das eine absurde Form von Wissen, etwas zur Hälfte zu wissen zu können. Wenn ein Schüler Multiplikation zur Hälfte kann, dann kann er sie halt nicht. Er kann sie nicht. Und zur Hälfte ist dieser absurde Maßstab, den die Schule über ihn ausspricht, wenn sie ihm zum Beispiel beim Multiplizieren bescheinigt, naja, so halb. Für das, worum es in der Schule geht, ist das nämlich keine Absurdität, sondern genau im Gegenteil das, worauf es ankommt, diese eigentlich gänzlich sachfremde, graduelle Leistungsbewertung. Die taugt nur für eins und nur in der Schule. Sie soll die Schüler in puncto Leistungsfähigkeit vergleichbar machen. Auf diesen Vergleich kommt es an. Letztlich weiß es auch jeder Schüler, wie viel Stoff hat der eine Schüler im Vergleich zu den anderen in einer bestimmten Zeit gelernt. Und was kann er im Vergleich zu den anderen im Test oder in der Klassenarbeit davon darlegen? Das ist die entscheidende Frage. Es kommt dem Lehrer und der Schule darauf an, die Schüler per Vergleich zu unterscheiden. In welche die gut sind, welche die schlecht sind, welche die dazwischen stehen, halt mittelgut sind. Was wir daran festhalten wollen, ist, dass für die Schule das Feststellen von lückenhaften oder mangelhaften Kenntnissen, zum Beispiel Rechenkenntnissen, keineswegs mit der Absicht verbunden ist, die Lücken zu schließen und die Mängel zu beseitigen, sondern die Mängel werden aufgedeckt, um sie dann festzuhalten. Wie, das ist dann in einem nächsten Abschnitt, wo wir über die Noten reden wollen, aber zunächst mal ist der Vergleich, dem jeder Schüler unterzogen wird, ja, dazu da, seinen Unterschied in der Leistung zu anderen, seinen Unterschied zu anderen Schülern festzuhalten. Der wird dann festgestellt und er wird, ja, einsortiert. Also, das heißt, bei der Wissensvermittlung im Unterricht ist tatsächlich der Ausschluss von Wissen etwas ganz Normales. Das gehört zum ganz normalen Unterricht dazu, dass, wenn Schluss ist und der Vergleich gemacht wird, dann eben die, die es nicht kapiert haben, im Fortgang des Unterrichts von dem Wissen, das ihnen eigentlich noch fehlt, ausgeschlossen werden. Also nochmal zusammengefasst, die durch das Zeitregime des Lehrplans hergestellten Wissensunterschiede dienen in der Schule dazu, die Schüler zu sortieren. Genauer gesagt, sie einzusortieren in eine feststehende Rangfolge. Das ist der Leistungsvergleich und der ist das A und O in der Schule. Er findet täglich statt, er findet abschnittsweise statt, wenn eben diese Klassenarbeiten geschrieben werden, aber auch eben in den täglichen Lernkontrollen oder Leistungskontrollen, die jeder Lehrer durchführt, stellt der Lehrer per Leistungsvergleich fest, welchen Platz in der Hierarchie, also in der Rangfolge, jeder Schüler einnimmt. Die Herstellung dieser Hierarchie unter den Schülern, und zwar am Material ihres Wissenserwerbs. Genau das ist der Zweck des Leistungsvergleichs. Die Herstellung dieser Hierarchie unter den Schülern ist also auch der Zweck der Schule. Weil wir heute immer die Absurdität dieser Veranstaltung vom Standpunkt eines ordentlichen Wissenserwerbs deutlich machen wollen, hier nochmal ein Hinweis, was das eigentlich für eine Absurdität ist, was die Schule da mit der Veranstaltung von Wissenserwerb als Leistungsvergleich betreibt. Das Lernen ist ja der Sache nach, muss man sich mal klar machen, kein Wettbewerb wie Hochsprung, Weitsprung, Schnelllaufen oder Gewichtheben. Da kommt es logischerweise auf einen ersten, zweiten und dritten an, weil es geht ja um nichts anderes, als wer bei so einem Wettbewerb gewinnt. Dieselbe Art Vergleich am Wissenserwerb durchgezogen, also am Lernen von inhaltlichen Sachen durchgezogen, die tut so, als ob es graduelle Unterschiede am Wissen gäbe. Unterschiede, die auch noch eine Hierarchie der Lernleistung begründen würden. Das gibt es am Wissen nicht und auch nicht beim Lernen. Klar kann man sagen, einer weiß viel, einer weiß nicht so viel, einer weiß wenig. Aber das ist es wirklich nicht, was in der Schule im Leistungsvergleich an ein und demselben Lernstück Lernstoff beurteilt wird. Nochmal diese Vorstellung, jemand habe den Dreisatz zu 75% verstanden oder ein Gedicht nur zu 30% richtig interpretiert, ist absurd, wird aber nichtsdestotrotz genau so in der Schule praktiziert. Vom Standpunkt des Wissens, um es nochmal zu sagen, sind graduelle Unterschiede Quatsch. Und zwar egal, ob in Mathe, ob es um Gedichte geht oder sonst was. Entweder man kann's oder man kann's nicht. Wenn die Schule das Wissen als Material für ihre Leistungsskala benutzt, geht es ihr eben auch um etwas anderes als das, was wir jetzt immer so als naiver Gesichtspunkt, es ginge ums Lernen und sonst nichts, angeführt haben. Also der Schule, um es nochmal zu sagen, geht es um die Einsortierung der Schüler in eine Rangfolge von guten, mittleren und schlechten Leistungen. Man kann es auch nochmal so rum sagen. Lernen, mal ganz einfach und rationell betrachtet, was heißt Lernen eigentlich? Lernen, das heißt die Differenz von Wissen und Nichtwissen aufzuheben. Der eine weiß was, der andere weiß es nicht. Und wenn dieser andere das, was er nicht weiß, vom Ersteren gelernt hat, ist diese Differenz zwischen ihnen beiden aufgehoben. Die Schule veranstaltet mit den Lernenden das Gegenteil. Sie stellt an den Schülern ständig Wissensdifferenzen her und klopft sie fest. Noch eine kleine Seitenbemerkung dazu. Das bedeutet übrigens, dass die Schule auf diese Weise sowohl bei den Durchblickern wie auch bei den sogenannten Versagern ganz systematisch jede Menge Blödheit produziert. Denn was anderes als die Ansammlung von mehr oder weniger großen Wissensbrocken und Bruchstücken in den Schülerköpfen sowie die Fähigkeit, diese bei Nachfrage auszuspucken, ist in den meisten Fällen überhaupt nicht gefragt. So, und jetzt kommen wir dann im nächsten Abschnitt zu den Noten, Herbie, gell? Das schießt dich jetzt an.
Ja, das waren ja nun einige grundsätzliche Überlegungen zur Leistungsmessung in der Schule, die an dem Material des Wissens, das die Schüler sich aneignen sollen, stattfindet. Es kommt dabei für die Schule durchaus auf beide Aspekte an, nämlich es gibt sie, wie ja schon dargestellt, deshalb, damit die, die die Schule absolvieren, gewisse Grundkenntnisse und Fertigkeiten sich aneignen. Das aber, und das ist, steht dieser Wissensaneignung, die gefordert ist, entgegen, das aber eben unter dem Aspekt der Leistungsmessung, der Einsortierung der Schüler auf einer Hierarchie ihrer Leistungsfähigkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber jeder kennt diese Einsortierung ja aus seiner schulischen Vergangenheit oder Gegenwart. Er weiß nämlich, es geht um Noten. Der Leistungsvergleich, auf den es in der Schule ankommt, wird mit der Vergabe von Zensuren, eben von Noten, durchgeführt. Der Logik des Leistungsvergleichs folgend sind die Schulnoten das objektive Kriterium für die Bemessung des Schulerfolgs. In der Benotung wird der etwa in der Klausur oder in der Klassenarbeit erbrachten Leistung ein Rangplatz auf einer Skala zugeteilt. In der Note ist der Leistungsvergleich der Schüler also quasi objektiv ausgedrückt. Ablesbar ist dies an der Notenskala von 1 bis 6 oder von 0 bis 15. Die erteilte 2 oder 5 drückt keinen bestimmten Wissensstand aus, sondern lediglich einen Platz auf dieser Skala. Die Besonderheiten des Lernstoffs sind insofern, wenn man die Noten betrachtet, herausgekürzt. Und das, was der Schüler weiß bzw. nicht weiß, wird ersetzt durch eine Platzierung in dieser Notenhierarchie. Durchschnitt oder eben Abweichung von oben oder unten, das ist damit fixiert. Der Erfolg der Schnelllerner beweist, dass die Aufgaben zu schaffen waren. Die anderen Schüler sehen sich mit dem Urteil konfrontiert, schlechter, weniger oder langsamer gelernt zu haben. Dieses mehr oder weniger negative Urteil führt auf die Dauer dazu, dass manche sich nur noch auf den unteren Notenplätzen abarbeiten. Die will natürlich keiner haben und trotzdem sind sie ständig besetzt. Man muss vielleicht eher sagen, werden sie ständig besetzt. Der ganze Widersinn der Schulnoten und Benotung tritt aber nicht nur in den schlechten Noten zutage, sondern im ganzen Prinzip und damit in jeder Note. Was Lernen unter dem Diktat der Note also in aller Schönheit oder auch Verrücktheit heißt, dazu möchte ich im Folgenden einige Hinweise geben, an denen man das erkennen kann. Um eine Note zu ermitteln, werden zum Beispiel in einer Klassenarbeit die Fehler gezählt. Dabei ist Fehlerzählen schon eine ganz dumme Abstraktion von all den möglichen Varianten, was jemand falsch gemacht, übersehen, vergessen, verschusselt oder überhaupt nicht begriffen hat. Rechtschreibfehler, Formfehler, Verständnisfehler, alles gilt als dasselbe, nämlich jeweils einmal falsch. Genauso absurd ist es, dann auch noch in schwere Fehler und leichte Fehler zu unterscheiden. Oder Rechtschreibfehler werden manchmal nur als halbe Fehler gezählt, was auch immer das sein soll. Was daran schwer, leicht oder halb sein soll, braucht man ja auch nicht zu kapieren. Es zählt eben, was gezählt wird. Für die Notengebung ist das Fehlerzählen allerdings total vernünftig, weil die unterschiedlich große Fehlerzahl die Schüler fein säuberlich vergleichbar und auf die Notenskala verteilbar macht. Mit dem Zählen der Fehler ist es aber nicht getan. Der Fehlerzahl muss ein Vergleich unterlegt werden. Die Note ergibt sich nämlich nicht einfach aus der Fehlerzahl, sondern aus dem Vergleich der Leistung des einzelnen Schülers zur Gesamtheit der Klasse. Also, ob 10 Fehler eine 3 oder eine 6 bedeuten, weiß man nicht. Eigentlich. Das hängt ganz davon ab, ob man mit diesen 10 Fehlern das Schlusslicht ist oder im Mittelfeld liegt. Es ist also eine Lüge, wenn behauptet wird, die Note hielte die Leistung eines Schülers fest. Die Note hält immer nur fest, wie die Leistung im Vergleich zu den anderen dasteht. Da kann es dann schon mal Pech sein, wenn ein Schüler aus Hessen nach Bayern umzieht und dort mit der gleichen Leistung statt eine 2 nur noch lauter Vieren kriegt. Für die Herstellung des Notenvergleichs in einer Klasse gibt es auch noch Anwendungsvorschriften. So folgt die Notenverteilung in einer Klasse dem Ideal der sogenannten Gaußschen Normalverteilung. Das klingt etwas kompliziert aus dem Bereich der Statistik, aber es bedeutet, dass Klassenarbeiten in unserem Anwendungsfall, dass Klassenarbeiten von vornherein so konzipiert werden, dass nicht alle Schüler alle Aufgaben zu 100% richtig bearbeiten können. Nicht alle sollen scheitern, aber ebenso wenig sollen alle alles richtig haben. Es soll eben, so ist das im Schulgesetz sogar festgehalten, ein differenziertes Leistungsbild geliefert werden. Das lernt noch jeder Referendar in der Lehrerausbildung. Wenn die ganze Klasse Zweier oder Dreier hat, ist das dann auch kein Zeichen für gelungene Wissensvermittlung, sondern ein Grund, die Aufgaben oder den Notenschlüssel einfach zu verändern. Für den weiteren Umgang mit den einzelnen Zensuren im Zeugnis hat sich der Gesetzgeber auch noch das Folgende einfallen lassen. Zunächst wird in der Zeugnisnote ein Durchschnitt aus den Test- oder Klassenarbeitsnoten eines Halbjahres gezogen. Da kommt es dann zu den sonderbarsten Ausgleichsrechnungen. Zum Beispiel im Fach Deutsch eine 5 in Gedichtinterpretation, eine 3 in der Grammatikarbeit, geteilt durch 2 ergibt eine 4 in was? In Deutsch. Genau, wir sind uns wieder mal einig. Nach dem schönen Prinzip, einmal Unwissen plus einmal Wissen geteilt durch 2 ist gleich ein Ausreichend natürlich. Darauf kommt wirklich niemand, außer eben die Schule. Aus dem Durchschnitt aller Fachnoten, so geht's dann weiter, ergibt sich schließlich ein gutes, mittleres oder schlechtes Zeugnis, also eine Gesamtbenotung der Jahresleistung. Die Abstraktion von den Inhalten, mit denen der Schüler mehr oder weniger erfolgreich zurechtgekommen ist, geht hier noch einen Schritt weiter. Mathe gleicht Latein aus oder auch nicht. Nebenfächer, aber nicht Hauptfächer. Oder es müssen 3 Nebenfächer im Ausgleich zu einem Hauptfach sein. Lauter absurde Verhältnisrechnungen, die nur unter dem Diktat der Note Sinn machen. Aber da schon. Und entscheidend. Der Notendurchschnitt im Zeugnis gilt nämlich als insgesamtiger Qualitätsausweis des Schülers, der darüber entscheidet, wie sein weiterer Bildungsweg aussieht. Zum Beispiel, ob er aufs Gymnasium kommt oder auf Real oder Haupt muss, ob er studieren kann oder nicht. Am Zeugnis, am Durchschnitt der Noten, hängt es, was später im Leben auf den Schüler zukommt, wozu er zugelassen oder von welchen Chancen er eben dann ausgeschlossen ist.
Machen wir weiter mit dem Thema die Schüler. Die Schüler, sie sind berufsmäßig das, was man Objekt der Ausbildung, in der Schule nennen könnte. Sie werden ausgelesen, sie werden der Prüfung unterzogen, sie dürfen lernen unter dem Diktat der Note. Und was machen die Schüler? Nun ja, sie machen erst einmal, was bleibt ihnen anderes übrig, praktisch mit. Und leider machen sie sich häufig auch keinen vernünftigen Gedanken zu dem, was da mit ihnen passiert. Ganz im Gegenteil. Schüler stellen sich der Konkurrenz, der sie unterzogen werden, und sie versuchen, diese als Mittel ihres Erfolgs zu nutzen, so gut es eben geht. Schüler, kaum sind sie in der Schule, haben schnell kapiert, dass es beim Lernen nicht so sehr auf Wissen ankommt, sondern dass es beim Lernen von Wissen immer um das Gleiche geht, nämlich welche Note bekomme ich? Und dann stellt sich auch, ausgerechnet von den Lehrern immer wieder beklagt, etwas ein, nämlich den Schülern, den meisten jedenfalls, ist der Inhalt dessen, woran dann ihre Sortierung, ihre Noteneinordnung vorgenommen wird, eher egal. Ja, sie stellen sich dazu als, naja, das ist eben das Material, der Stoff, wo ich eine gute Note zu kriegen muss. Und wenn die Lehrer manchmal dann beklagen, das müsste euch doch von der Sache her interessieren, kriegen sie von den Schülern als Echo, naja, eine der Angelegenheit der Schule ziemlich entsprechende Rückmeldung. Gelernt wird für den Schulerfolg, für die Note. Für was denn sonst? Das Lernen für Noten verlangt vom Schüler, dass er einiges mit seinem Verstand anstellt, was gar nicht selbstverständlich ist. Die Lernkonkurrenz verlangt, sich von dem Lehrer mit jedem Wissensbrocken hervorzutun, um sich im Vergleich mit den Mitschülern auszuzeichnen. Das heißt, man muss sich bemerkbar machen. In der mündlichen Note, sie spielt doch eine große Rolle, kommt es darauf an, wenn man etwas weiß, dass man rechtzeitig drangenommen und dann auch äußern kann, was man so weiß, möglichst bevor wer anderes drankommt. Also, man muss sich im Vergleich mit den Mitschülern etwas hervortun. Mit Hilfe des Wissens kommt es darauf an, eine gelungene Selbstdarstellung hinzukriegen. Und je weniger man drauf hat, umso wichtiger ist die Selbstdarstellung als einer, der trotzdem etwas weiß. Auch die Vorahnung ist wichtig. Was der Lehrer hören will, worauf er Wert legt, was so seine Spezialitäten sind. All das muss ein Schüler genauso wie ein wenig über die Sache Bescheid wissen, drauf haben. Und was kommt? Naja, manchmal wird auch demonstrativ Interesse am Inhalt des Stoffs gezeigt. Manchmal hat man ja auch Interesse. Aber wenn man es demonstrativ zeigt, dann kommt es auf die Kunst der Heuchelei an. Das heißt, es wird so getan, als ginge es einem gar nicht bloß um die Note, sondern es ginge einem um die Sache. Das wird nämlich eventuell sogar besser benotet, wenn der Lehrer den Eindruck hat, dem geht's wirklich drum, um meinen Stoff. Nun ja. Und was gehört noch zum Berufsbild des Schülers? Naja, für die nächste Prüfung wird gebüffelt, auswendig gelernt, eingepaukt, reproduziert und danach schnell wieder vergessen. Es ist nicht von Schaden, wenn man es sich merken kann. Aber vor allem und entscheidend kommt es in der Schule darauf an, nicht was man begriffen hat, sondern ob man das Gelernte punktgenau und termingerecht reproduzieren kann. Tja, in der Schule ist jeder Schüler so einer Konkurrenz ausgesetzt, der Konkurrenz im Lernen. Und wie Schüler so sind, sie richten sich nach dem, was ihnen vorgesetzt wird, wenn es darauf ankommt, dass sie lernen, vorführen, dass sie sich in der Konkurrenz durchsetzen müssen, jawohl, dann kommt es auch bei ihnen darauf an, dass sie das als persönlichen Erfolg ansehen. An den Noten lesen sie dann noch ab, was sind sie für Kerle, gute oder schlechte. Sie geben mit Noten an oder wissen ganz genau, sie hätten eine bessere Note haben können, wenn sie sich nur angestrengt hätten. All dies gehört zur Spiegelung dessen, was die Schule ist, in den Schülern, wie dazu. Die Schüler machen sich zum Abziehbild der Schule, sie verachten die Schule und sind doch so ganz entsprechend in ihrer Auslegung dabei zu sagen, tja, die Schule ist meine Chance. Und begreifen, dass in dieser Schule und ihren Möglichkeiten schon alles vorgegeben ist, dass der Stoff, die Auswahl, das Resultat, sogar die Quoten, mit denen der eine oder andere erfolgreich ist, all das schon vorgegeben ist, lässt sie nicht daran zweifeln, was ist das eigentlich für eine Institution, und auch die etwas Älteren, die Eltern, sind nicht etwa diejenigen, die der Schule kritisch gegenübertreten, indem sie sich fragen, wie passt diese Schule eigentlich zu der geistigen Verfasstheit, warum gibt es eine solche Schule hier im demokratischen Kapitalismus? Nein, sie alle sagen, nutze diese Chance, und wenn du sie nicht nutzt, na, dann hast du eben vergeigt und dann bist du kein Gewinner, sondern dann bist du ein Loser. Und genau so beurteilen sich leider die Schüler auch selbst, und im Zweifelsfall lernen sie dann auch noch, dass wenn sie scheitern, sie auch so etwas wie verlieren lernen müssen.
Naja, gut, das klingt ja nicht sehr erfreulich, was du da über die Schüler gesagt hast. Nur mal, also das soll jetzt keine Beschimpfung der Schüler sein, sondern soll sagen, die Schule und das und wie da der Wissenserwerb, die Wissensvermittlung betrieben wird, das ist schlecht für den Verstand. Das, glaube ich, sollte dieser Abschnitt über den Schüler sagen. Das verdirbt den Verstand. Und wenn man als Schüler Wert darauf legt, seinen Grips beisammen zu halten, muss man das versuchen, unabhängig von der Schule zu machen. Also da, dass wie in der Schule mit Wissensinhalten umgegangen wird, jedenfalls nicht dafür tauglich ist, irgendwo was zu kapieren. Das sollte wohl bei diesem Abschnitt herausgekommen sein. Nächster Schritt. Die Unterschiede, die in der Schule per Leistungsvergleich an den Schülern hergestellt werden, von denen war ja jetzt die ganze Zeit die Rede. Und diese Unterschiede münden bekanntlich in ganz verschiedene Schullaufbahnen. Also jeder weiß es, die einen dürfen auf dem Gymnasium weiterlernen und können dort versuchen, im Gymnasium dann wirklich drastisch verschärften Konkurrenz zu bestehen, können versuchen, das Abitur zu schaffen. Die anderen, weiß man auch, werden auf die Realschule überwiesen, wo nach dem 10. Schuljahr Schluss ist mit Schule und sich nach einer Lehrstelle umgesehen werden muss. Der Rest landet auf der Hauptschule und wird von weiterem Wissenserwerb ausgeschlossen. Nicht bloß, dass dann noch nach 9 Schuljahren Schluss ist, sondern auch was da gelernt wird, ist halt sehr reduziert. Ist übrigens wieder mal gesagt vom Standpunkt des Lernens oder der Wissensvermittlung aus betrachtet, komplett absurd, dass ausgerechnet diejenigen, die es am nötigsten haben, weil sie am langsamsten lernen, weil sie sich am meisten damit schwer tun, auf Schulen geschickt werden, wo am allerfrühesten Schluss ist. Schluss damit, dass was gelernt wird. Gut, mit dieser Selektion, das heißt der Verteilung der Schüler auf die unterschiedlichen Schullaufbahnen, ist es bekanntlich in unserer Gesellschaft nicht vorbei. Weil jetzt kommt die eigentliche Härte an dieser bisher besprochenen Lernkonkurrenz. An die Hierarchie der Schulabschlüsse knüpft das demokratische Bildungswesen ganz massive praktische soziale Konsequenzen. Also Konsequenzen, bei denen es ums Ganze geht und das heißt, an denen man ein Leben lang zu knapsen oder zu tragen hat. Die Konkurrenz der Schüler um Zugang zu Bildung entscheidet nämlich über den sozialen Status in der Konkurrenzgesellschaft und zwar weitgehend für das restliche Leben. Der Schulabschluss entscheidet darüber, auf welche Stufe der beruflichen Hierarchie man auf- oder absteigt, also welche Art von Arbeit und welches Einkommen die Lebensqualität der Erwachsenen in ihrem weiteren Erwerbsleben bestimmt. Da auch noch mal kurz die Schritte dargelegt, die es da gibt. Wer die Chance wahren will, sich Zugang zu den besser bezahlten, meist akademischen Berufen zu verschaffen, benötigt in der Regel ein Abitur und zwar möglichst mit einem entsprechend guten Notenschnitt. Ohne Abitur stehen einem Schüler heutzutage nicht mal mehr die besseren Lehrstellen zur Auswahl. Das erklärt übrigens, warum die Konkurrenz darum, aufs Gymnasium zu kommen, schon in den ersten beiden Klassen der Grundschule losgeht und entsprechend absurde Konkurrenzbemühungen schon bei den allerkleinsten Kindern hervorruft, dass die dann schon mit 8 Jahren zur Nachhilfe müssen und ähnliches. Also Schüler mit Realschulabschluss müssen sich heutzutage in der Konkurrenz mit den Abiturienten um die Ausbildungsplätze bemühen oder um die etwas weniger beliebten Lehrstellen konkurrieren, die übrigens früher alle mit Hauptschulabsolventen besetzt wurden, sodass sich logischerweise daraus ergibt, die Hauptschule heutzutage tatsächlich das Abstellgleis für die in der Lernkonkurrenz Gescheiterten geworden ist. Und das ist kein Vorurteil und keine üble Nachrede über diese Schulform, sondern drückt nur die ganze Härte dieser Schullaufbahn aus, die nämlich darin besteht, dass deren Absolventen heutzutage von vornherein in der Konkurrenz um einen Beruf oder um eine vernünftige Berufsausbildung ganz schlechte Chancen haben. Manchmal sagt man auch wirklich gar keine Chancen haben. Und da will ich jetzt auch nochmal wieder unseren sogenannten naiven Gesichtspunkt, es geht doch angeblich ums Wissen, anbringen. Diese gerade skizzierten, handfesten, materiellen Konsequenzen, also wie viel Geld jemand in seinem Leben verdient und was für eine Arbeit sein weiteres Leben bestimmt, diese materiellen Konsequenzen haben damit, dass Leute was Unterschiedliches wissen, nun wirklich nichts zu tun. Herbie, zieh mal ein Fazit aus unserer bisherigen Darstellung.
Ja, wie man sieht, hat Schule und Leben doch einen Zusammenhang. Schule führt zum Leben hin. Das sollte hiermit thematisiert werden. Und es gibt ja die pädagogische Lebensweisheit, dass man nicht für die Schule, sondern für das Leben oder den Ernst des Lebens lernt. Die banale Wahrheit davon ist, die staatliche Veranstaltung namens Schule ist die vorgelagerte Veranstaltung für die berufliche Konkurrenz ums Geldverdienen und wirft ihren Nutzen für diese genau dadurch ab, dass noch vor dem sogenannten Ernst des Lebens, des Berufs, also vor den Härten des Berufslebens und der ökonomischen Konkurrenz, dass noch davor nach schulinternen Maßstäben erfolgreiche und erfolglose Absolventen und ein Mittelfeld dazwischen für die Berufswelt bereitgestellt werden. Die Schule ist Zuträger für eine Klassengesellschaft. Diese Sorte von Leben bedient die Schule mit menschlichem Nachschub, der getrennt davon und gerade so sehr passend und zweckmäßig hierarchisiert ist. Anhand der Vermittlung von Wissenselementen, die für das Zurechtkommen in der Gesellschaft nötig sind, erbringt die Schule eine für die demokratische Gesellschaft elementare Funktion. Getrennt von der gesellschaftlichen Hierarchie der Berufe organisiert sie eine Vorsortierung des Menschenmaterials, das auf diese Berufshierarchie verteilt werden soll. Gemäß der dargestellten Kriterien werden auf der einen Seite Positionen mit Einfluss und Macht besetzt, auf der anderen Seite die Arbeitsstellen der abhängig Beschäftigten. Das sind die schlechteren Jobs, für wenig Geld, wo die, die dort landen, der Kommandogewalt der Ersteren unterworfen sind. Dafür, das ist übrigens das zynische Urteil der Schule selbst, dafür brauchen die Leute, die in der Fabrik oder beim Dachdecker arbeiten, ja wohl auch keine Gedichtinterpretationen oder höhere Mathematik zu lernen.
Also das zynische Urteil der Schule und nicht unser Urteil. Na, wir reden ja heute vom Standpunkt des Wissens aus. Gut, ja, das war das Fazit. Wir haben es auch schon mehrfach gesagt. Das Entscheidende, was rausgekommen sein sollte, ist, dass die Schule die Unterschiede herstellt an den Schülern. Dass sie nicht irgendwie nur das exekutiert, was im Menschen drin ist, sondern tatsächlich mit ihrem Zeitregime, mit ihrem Leistungsvergleich, mit ihrer Benotung und dann mit der Zuweisung der Kinder in die unterschiedlichen Bildungsgänge, die dann fast immer alles Weitere über für das künftige Leben der Leute auch schon entscheidet, dass sie das alles an den Schülern herstellt und dass das genau die Funktionalität der demokratischen Schule für diese Konkurrenzgesellschaft ist. Das sind also die paar dürren Wahrheiten über dieses unser Schulwesen. Jetzt noch vielleicht mal aus einem anderen Gesichtspunkt. Es gibt Rechtfertigungen, die sehr populär sind. Rechtfertigungen der Selektion, zu denen wollen wir gerade noch ein paar Worte sagen zum Schluss. Denn Pädagogen machen sich stattdessen, also statt dieser paar dürren Wahrheiten, ein Bild von der Schule, das die Sache mit der Selektion schlicht auf den Kopf stellt. Und in diesem Bild gefallen sich die Pädagogen dann natürlich selbst auch gleich viel besser. Also diesem pädagogischen Urteil zufolge stellt die Schule nämlich keine Unterschiede her, sondern sie ermittelt nur, was die Schüler unabhängig von der Schule so an Potenzial mitbringen und überhaupt drauf haben. Die Ergebnisse der Lernkonkurrenz, die die Schule, wie wir gesagt haben, jetzt schon mehrfach hergestellt werden durch Gleichbehandlung, Leistungsvergleich und so weiter, die werden alle dahingehend umgedeutet, dass die Verteilung der Kinder auf die unterschiedlichen Schullaufbahnen ganz und gar ihren jeweiligen Fähigkeiten und ihrem jeweiligen Fleiß entspricht. Was aus einem Schüler wird, liegt dieser Deutung zufolge dann natürlich an ihm selbst. Und die Schule findet, so sieht sie das jedenfalls, nur heraus, für was er begabt ist, beziehungsweise für welche Art Beruf jeder Einzelne geeignet ist und wo er dann in der Gesellschaft selbstverständlich auch an seinem richtigen Platz ist. Diese Rechtfertigung schreibt den Schülern die Unterschiede, die die Schule an ihnen herstellt, als ihre persönliche Eigenschaft zu, als das, was quasi naturgemäß in einem Kind steckt. Und so urteilen Lehrer auch, das braucht man sich nur mal im Lehrerzimmer anzuhören, feste Vorstellungen davon, wer begabt ist und wer unbegabt ist, gewinnen geübte Lehrer oft schon nach dem ersten oder zweiten Blick. Die kennen einfach ihre Pappenheimer, weil sie wissen, wie diese Kinder in der Selektion letztlich rauskommen werden. Aber auch, das hat der Andreas ja über die Schüler gesagt, auch in den Kinderköpfen selber setzt sich oft schon das Urteil recht früh fest, wer etwas kann, der ist einfach gut. Das sagen die Kinder so, der ist gut, ich bin nicht gut, ich bin schlecht. Und wer rausfliegt, der fliegt zu seinem eigenen Besten raus. Naja, man will ihm Enttäuschungen ersparen, heißt es dann, weil bei ihm einfach nicht mehr drin ist. Und genau das kann man übrigens durchaus Rassismus nennen. Rassismus heißt nämlich, ein gesellschaftliches Urteil über Menschen wird zu deren Natureigenschaft erklärt. Genauso ist ja diese Vorstellung, dass jemand entweder begabt oder unbegabt ist. Ein gesellschaftliches Urteil wird zur Natureigenschaft erklärt und dementsprechend erscheint dann alles, was diesem Menschen, sag ich jetzt mal so, angetan wird, also was aus ihm wird, als gerechtfertigt und zwar unwidersprechlich gerechtfertigt, weil es ja angeblich seine Natureigenschaft ist.
Ja, das ist gewissermaßen ein ziemlich reaktionärer Kern, der den pädagogischen Überlegungen zu der Selektion, die die Schule betreibt, zugrunde liegt. Dieser Kern wird bedauerlicherweise im Grunde von allen Pädagogen, vor allem natürlich auch von denen, die praktisch tätig sind, geteilt. Es gibt auf der anderen Seite, allerdings auch in der Pädagogik sehr weit verbreitet, kritische Geister, die sich zwar nicht auf diesen Selektionsgedanken, dass an den Kindern heraus differenziert wird durch die schulische Leistung, was in ihnen drin ist, die sich nicht davon kritisch distanzieren, sondern die sich mit dem Auswahlverfahren selbst beschäftigen. Die Schule wird nämlich von vielen Pädagogen, vielleicht von allen, nicht nur gelobt als eine Art Talentschuppen, der die jeweils Besten für die Welt der Berufe ermittelt. Es gibt jede Menge kritische Pädagogen, die in Zweifel ziehen, ob es auch wirklich die Besten sind, die in der Schule zum Zuge kommen. Diese Kritiker haben zum Beispiel die Sorge, ob eine vorschnelle Bewertung oder Sortierung der Schüler, zum Beispiel schon nach der 4. Klasse, nicht manche gute Begabung verkennen und ausbremsen würde. Oder Kinder aus sozial schwachen Familien hätten es schwerer und würden benachteiligt. Die Zweifel an der Gerechtigkeit der Sortierungspraxis der Schule fassen sich in dem Vorwurf zusammen, es herrsche keine wirkliche Chancengleichheit. Natürlich muss man feststellen, es trifft zu, Kinder aus sogenannten sozial schwachen Familien sind wirklich im Nachteil. Sie haben es schwerer. Aber Wir halten es für verkehrt, aus Empörung über diesen Tatbestand die Forderung nach wirklicher Chancengleichheit in der Schule zu erheben. Das Verlangen nach Chancengleichheit akzeptiert nämlich genau den Zweck der Schule, Auslese, Produktion von Dummen und Schlauen, von Siegern und Verlierern, und fordert, dass genau diese Selektion weiter stattfindet, aber dann doch bitte gerecht. Also, die Schule soll weiterhin Sieger und Verlierer in der Konkurrenz hervorbringen, aber eben nach einem gerechteren Verfahren, das soziale Defizite und dergleichen besser berücksichtigt. Dann geht die Schule aus Sicht dieser Kritiker vollständig in Ordnung. Wir meinen, wer nicht über den herrschaftlichen Zweck der Schule reden will, sondern lediglich zur Verbesserung der von ihr betriebenen Auslese beitragen will, der kann getrost den Mund halten. Verbesserungs- und Objektivierungsvorschläge zur stattfindenden schulischen Selektion gibt es in der pädagogischen Wissenschaft wahrlich genug. Unsere Sache ist das nicht.
Tja, so haben wir heute einiges über die Schule gesagt. Wir haben versucht klarzumachen, warum sind die Hässlichkeiten, Absurditäten, die Wirkungen der Schule auf Verstand, Karriere und so weiter der Schüler, wozu sind sie da? Was sind ihre Eigenheiten und wie passen sie eigentlich zu unserer so wunderschön eingerichteten Gesellschaft, die für ganz viele relativ schlechte Jobs und dafür einen großen Bedarf an Leuten hat, die diese Jobs ausfüllen und die es als Konkurrenz veranstaltet, ob man sich um die etwas besser bezahlten Jobs, die dann so etwas wie Verantwortung für die Reichtumsvermehrung in dieser Gesellschaft, nämlich in Geldform für Unternehmer und so weiter, wie ob man sich für solche Jobs qualifizieren kann. Wir meinen, es spricht weder für die Schule noch für die Gesellschaft, zu der sie gehört. Und wir stehen mit unseren Thesen natürlich selbstverständlich zur Diskussion bereit. Wir diskutieren mit bei einer Veranstaltung, die wir den Jurfix nennen. Jurfix heißt, es ist immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, und zwar montags abends. In diesem Fall das nächste Mal ist am 11.05. und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus gibt es Räume. Das ist in der Wilhelm-Leuschner Straße 69 in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zugang ist da über den Hof. Und da ist der Jurfix des Gegenstandpunkts, wie gesagt, am Montag 19.30 Uhr und das nächste Mal am 10.05. So, am 10.05. Jetzt möchte ich aber noch eine Ankündigung machen. Wir haben heute über die Schule gesprochen. Schule, die institutionalisierte Form dessen, was Lernen in dieser Gesellschaft mit jedem Kind anstellt. Wir haben uns vorgenommen, dieses Thema etwas breiter einmal anzugehen, und zwar in folgender Art und Weise. Wir bieten einen Vortrag an, einen Vortrag mit Diskussion. Der Referent wird Dr. Rolf Röhrig von der Gegenstandpunktsredaktion sein, und die Überschrift heißt »Erziehung im Kapitalismus«. Der tägliche Kampf um freiwillige Fügsamkeit. Die Veranstaltung wird am Mittwoch, dem 26.05. stattfinden. Mittwoch, 26.05. 19 Uhr in Frankfurt im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner Straße 69. Und worum es da gehen wird, ich will es kurz andeuten. Ein englischer Spötter hat einmal gesagt, die erste Hälfte unseres Lebens wird von den Eltern ruiniert, die zweite von den Kindern. Nun ja, so kann man auch einen Witz darüber machen. Aber was ist eigentlich los? Ob nun mit Nicht-Durchschlafen, Quengeleien, Handy-Klingeltönen oder später mit Partydrogen. Kinder und Jugendliche sind ihren Erziehern eine Last, weil sie einfach nicht wollen, was sie sollen. Eigenwillig sind sie immer, trotzig. Statt, ja warum, was denn statt? Statt sich den Verhaltensweisen und Vorgaben anzubequemen, die alle nur das eine wollen, ja was denn das Beste fürs Kind, damit es anständig wird, erfolgreich das bürgerliche Leben bewältigen kann. Erst in der Schule, dann im Beruf und dann in der Familie. Es ist aber nicht nur so, dass Kinder und Jugendliche den Erziehern zur Last fallen, sondern auch Eltern und Lehrer fallen den Kindern zur Last, wenn man den Nachwuchs fragt. Mit einem Schulunterricht, dem sich jeder unterziehen muss, auch wenn ihn die wenigsten schätzen. Und mit häuslichen Vorschriften und Sanktionen zu Ausgang, Benehmen, überhaupt das Leben. Tja, all das und ein paar Jahre weiter. Dann sind die eben noch leidgeprüften Kinder und Jugendliche selber groß. Und sie erziehen und sind nun selber Eltern und legen die gleichen Maßstäbe von Anstand und Erfolg an und sind Vollstrecker der Erziehungsmaßnahmen, die sie gestern so gehasst haben. Ein Seitenwechsel, der dann als Reifung gilt und der Schule des Lebens zu verdanken sein soll. Wir meinen, das stimmt nicht. Schule in dieser Gesellschaft, Erziehung in dieser Gesellschaft, Erziehung im Kapitalismus, ja, das ist ein Kampf zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden. Und da geht es nicht um das vernünftige Urteil, sondern da geht es um Machtpositionen der Beteiligten. Eine Zumutung, die als gute Vorbereitung auf die Herden des Lebens gilt, die auf den Nachwuchs in den Bildungsanstalten und auf dem Arbeitsmarkt warten. Da ist unserer Ansicht nach einiges zu klären. Wozu taugt die Erziehung im Kapitalismus? Was entscheidet an ihr über den Lebensweg der nachwachsenden Jahrgänge? Und lässt sich am Ende mit Erziehung die Gesellschaft verändern, wie manche kritische Zeitgenossen immer wieder vermuten? Also eine Veranstaltung zu Erziehung im Kapitalismus in Frankfurt, Mittwoch, 26.05., 19 Uhr, Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Wir sehen uns dann.